Ich werde ein Gespräch führen, oder nicht wir, ich werde ein Gespräch führen mit Frau Professor Nadine Pieck. Frau Professor Nadine Pieck ist Sozialwissenschaftlerin am Institut für Gesundheitsförderung und Prävention im Betrieb. Forscht sie an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Die Forschungsgebiete von ihr sind insbesondere Gender und Diversity in gesundheitsförderlichen Organisationsentwicklungen und quasi genau der Blick auf die strukturelle Ebene. Also was sind eigentlich, was sehen wir und wie können wir davon Handlungen ableiten, bedeutet im Grunde auch die beiden vorherigen Vorträge quasi mitzunehmen in dieses Gespräch, um mal zu hören, welche Arten von Hilfestellung geben uns da eigentlich eventuell das Präventionsgesetz, müssen wir uns angucken, keine Ahnung. Das Präventionsgesetz hat da ja durchaus eine Sparte festgelegt und ich wünsche mir sehr, dass wir jetzt gleich in dem Gespräch mal versuchen, Ihnen Lösungen oder Ideen, erstmal Analysen und dann aber auch Ideen weiterzubringen. Frau Pieck, ich gehe da mit Ihnen gleich da vorne hin. Das muss ich jetzt hier irgendwie alles sammeln. Genau. Das Thema unseres Gespräches, was wir jetzt hier miteinander haben, Frau Pieck, heißt ja Betriebe im Spannungsfeld von Leistungs- und Gesundheitskultur. Also, was heißt das eigentlich? Das würde ich schon mal als allererstes von Ihnen wissen. Ja. Also ehrlich gesagt, Leistungskultur kann ich mir ganz viel vorstellen. Gesundheitskultur, da gehe ich mal auf die Suche vielleicht.
Okay, ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin noch ganz atemlos von den Vorträgen. Also Spannungsfeld, also Leistungsdruck schnell. Ja, also
es, die Improfrauen, die würden wahrscheinlich jetzt mit Ihnen irgendwas machen.
Eine kleine Atemübung machen ja. Noch, genau. Ich kann ja mal auf die Spannungsfelder zu sprechen kommen, die da mit drin stecken. Also eine Tendenz in der Arbeitssoziologie untersucht wird, ist ja indirekte Steuerung. Ja, also dass wenn wir uns hier mal den Klassiker auch der Arbeitsforschung angucken oder Arbeitswissenschaft, ne, hier Autos bauen, Tin Lizzy bei Ford, ja, der hatte 10 Jahre Zeit rauszufinden, wie er seine Tin Lizzy baut.
Was ist Tin Lizzy?
Tin Lizzy ist das Auto.
Das Modell. Das Modell. Hieß so. Das jetzt so. Gerade so besonders.
Das, was er gebaut hat. Das ist aber schon ziemlich lange her. Aber er hatte 10 Jahre Zeit, sich zu überlegen, wie baue ich das? Und wie spare ich pro Stück eine Sekunde Zeit? Also durch Arbeitsteilung. Ja, also nicht ein Kutschenbauer baut das ganze Gefährt, sondern viele Menschen machen Einzelteile. Also Charlie Chaplin, ne? Sie erinnern sich hier, ne? So dieser Film, immer die gleiche Bewegung. Und wenn ich nur eine Sekunde spare bei 10.000 Autos am Tag, dann ist das sozusagen mein Gewinn. Und ich habe eine Massenproduktion und stelle meine Prozesse im Unternehmen darauf ab. Die Arbeitswissenschaft würde sagen, ist ein Prozess überhaupt ausführbar? Das hatte er sich ziemlich gut angeguckt, das konnte er gut machen, hat nicht auf Gesundheit dabei geguckt und Gewinn war das, was am Ende rauskam. Plus so eine Politik, meine Arbeiter sollen sich das Auto auch leisten können. Also da hat auch so ein bisschen Entlohnung mit drin. Und heute haben wir eher eine Steuerung, die ist indirekt. Ja, also es gibt eine Renditeerwartung, die steht vorher fest. Und dann wird entschieden, durch welche Wege und Vorgaben könnte man das vielleicht erreichen. Also meine Rendite kann steigen, wenn ich schon mal sage, ich schmeiße 6.000 Leute raus. Ja, und dann habe ich eben weniger Menschen. Und wie diese Menschen das schaffen sollen, ist möglicherweise nicht klar. Ja, also sozusagen erst steht das Geldhäufchen am Ende fest und dann gucke ich sozusagen zurück und mache noch Vorgaben, also mit wie viel Personen oder Personal darf das geschafft werden, wie schnell muss das gehen, meinetwegen welche Merkmale muss das Auto haben, wie viele Autos müssen pro Stunde geschafft werden. Wie ich das ausführe, das bleibt aber mir überlassen. Ja, das ist eine Tendenz unserer Arbeitsgesellschaft. Das geht auch einher mit Subjektivierung. Also wir sollen selber sozusagen mit allem, was wir haben, gute Lösung finden. Ja, und je kreativer oder weniger vorhersagbar unsere Tätigkeit ist, umso mehr bleibt uns das überlassen. Ja, und das führt dazu, dass wir das Normalmaß verlieren. Also was ist das Normale in der Arbeit? Ja, dann haben wir noch sowas wie Vertrauensarbeitszeit. Ich finde das wirklich super. Ich möchte in meinem Leben nie wieder stempeln müssen. Aber das heißt auch, wenn ich eine bestimmte Vorgabe habe und keiner sozusagen geguckt hat, ist das überhaupt schaffbar, muss ich das ausgleichen. Ja, und das also, ist ein Spannungsverhältnis, was wir haben, zum Beispiel in der Pflege.
Ich würde das gerne nochmal, weil das ja ein ganz wichtiger Perspektivwechsel ist, den Sie da gerade dargestellt haben. Und dann ist ja nicht die individuelle Person an dem Band, meinetwegen bei Ford, ist ja nicht die Gestalterin oder der Gestalter, sondern das ist ja irgendeine Führungskraft dazwischen, die den Auftrag gekriegt hat, so wie Sie sagen, so und so viel muss hier sein und die quasi die Maßnahmen jetzt entwickeln muss, es innerhalb dieses Segments zu schaffen. Also ich sag mal so, bei Mercedes weiß man, dass gemischtgeschlechtliche Bänder besseren Output haben, heißt geringere Fehler bei dem Endproduktauto, das weiß man. Oder das Teambuilding bei Volkswagen, hat man irgendwie Teams gebildet und die sollten quasi zusammen, sowas passiert alles unter dem Aspekt, dass hinterher das Produkt quasi möglichst schnell und günstig rauskommt.
Ja, oder man macht sich gar keine Gedanken, in welcher Weise das besser funktionieren könnte. Ja, und wenn wir das jetzt mal im Bereich Pflege uns annehmen, also es gibt da zwar keinen mittlerweile auch Kapitalmarkt gesteuert, also auch da gibt es ja Renditeerwartung, dann habe ich quasi eine bestimmte Summe zur Verfügung, bestimmte Sätze für Personal, für bestimmte Leistungen, das ist im Prinzip erstmal nicht verhandelbar und ich habe sowas wie Personalknappheit und habe jetzt hier eben die Personen, die pflegen. Und jetzt selber diesen Widerspruch vereinen müssen, nämlich nach Pflegestandards, und das ist ja kein subjektiver Standard, sondern ein professioneller Standard, müsste ich jetzt dieses oder jenes tun, ich habe aber die Zeit dafür nicht. Also muss ich intensiver arbeiten, schneller arbeiten oder ich arbeite unbezahlt länger und bezahle das möglicherweise mit meiner Gesundheit. Also das sind erstmal Widersprüche, in die die Arbeitenden verstrickt sind. Wenn das Normalmaß fehlt, ja, und quasi ich das mit Überstunden ausgleiche, wenn wir das auf Geschlecht beziehen, ja, ich wollte ja, ich habe leider nichts, wo ich das dranhängen könnte. Ich wollte Ihnen ein Bild mit auf den Weg geben als Spannungsverhältnis. Das haben wir, glaube ich, heute häufig diskutiert. Wenn das hier Familie ist und das Beruf, ja, dann ist das hier quasi Jean-Claude Van Damme als Frau. Kennen Sie eigentlich, ja, der Spagat zwischen Beruf und Familie, ja, als Lebenssphären. Wir tun immer noch, als sei das so getrennt, als hätte das eine mit dem anderen nichts zu tun. Wir sind aber sozusagen auf Erwerbsarbeit angewiesen und als Frau kann ich, auch als Mann, physikalisch nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Ja, es ist sozusagen Physik und muss das irgendwie unter einen Hut bringen. Das ist sozusagen ein Spannungsverhältnis, das haben wir jetzt in den Vorträgen rauf und runter gehört, dass das hauptsächlich an Frauen hängt. Das hat jetzt aber nichts mit ihren Eigenschaften zu tun. Ja, weil ich jetzt gefilmt werde oder mit Fotos mache ich keine obszönen Gesten. Also es hat nichts mit meiner körperlichen Ausstattung zu tun, ja. Also nichts mit Eigenschaften, sondern tatsächlich mit den Verhältnissen. Das wäre auch sozusagen mein Votum. Darauf müssen wir gucken, auch im Betrieb. Also nicht auf die Person, sind die irgendwie anders, können die was besonders gut, sondern nein, sie haben tatsächlich völlig unterschiedliche Anforderungen, ne? Das wäre auch, was die Arbeitswissenschaft ja macht oder betriebliche Akteure, dass sie erstmal aufgabenbezogen gucken. Ja, und wenn wir dann indirekte Steuerung haben, also das Maß ist verloren, es geht nicht darum, wie lange ich das mache, sondern das Ergebnis muss stimmen, dann treffen oder geraten alle ins Hintertreffen, die hier verpflichtende Arbeiten haben. Und ich sag mal, Rasenmähen ist egal, wann ich das mache. Nur bei Kindern oder Menschen, die hilfsbedürftig sind, die kann ich nicht so lange in den Schrank hängen, bis ich dann fertig bin. Ja, also da sozusagen ist ein großer Widerspruch immer noch, ist auch eigentlich keine neue Erkenntnis, aber das wird sich verschärfen, wenn wir solche Steuerungsformen haben, die indirekt sind. Und das ist ja eine Managementstrategie. Also das ist eine Spannungsverhältnis. Das andere in der Gesundheitskultur, die würde ich mal umreißen, sehr individuenzentriert, also Individualisierung auch in der Gesundheitskultur. Wir haben zwar humorvoll schon tief durchatmen, ich muss mich nur konzentrieren, mich selber fit machen. Also ich sage jetzt mal fit for fun, nenne ich das mal für mich. Dann kriege ich das alles schon, also alles im Sinne der Selbstoptimierung und Gesundheit auch schon als Leistungsanforderung. Ja? Kerstin Jungs hat eine schöne Arbeit dazu gemacht mit einem Kollegen, ich glaube Kräftemessen im Betrieb, und hat gesagt, was hält uns in Krisen eigentlich wirklich gesund? Ja, also es wäre so, was die einen brauchen Kommunikation, die müssen reden können. Die anderen brauchen Gemeinschaft. Andere müssen sich selbst verwirklichen. Ja, ich weiß gar nicht, ob Bewegung auch bei einem Typ mit drin war. Also ich habe nicht alle fünf gemerkt, aber ich fand das sehr eindrücklich, weil sie gesagt hat, diese expertengesteuerte Gesundheitsförderung lässt quasi sozusagen das Resilienz, Durchatmen, Yoga machen, Joggen gehen, sich richtig ernähren als Zusatzaufgabe erscheinen, die, an der wir auch scheitern. Ja, anstatt auf unseren Bauch zu hören, der sagt, ich würde jetzt gerne mit einer Freundin schwatzen, ja, weil das hält mich stabil. Also auch hier haben wir so eine Kultur, die sehr auf Individualisierung hinaus ist und die zieht sich aber auch sozusagen als gesellschaftliches Deutungsmuster durch, so in neoliberalen Kontexten. Also jeder, der will, der kann auch und muss sich eben nur optimieren. Also von Zeitmanagement bis eben auch seine eigene Gesundheit zu managen. Das ist eine Kultur, die Verhältnisse völlig ausblendet. Und alles, was wir heute gesehen haben an Zahlen und Daten, weist darauf hin, dass das nichts mit unserer Eigenschaft als Frauen zu tun hat, wenn wir Spannungskopfschmerzen haben, weil wir einfach nicht mehr wissen, wie wir, ne, machen Sie mal eine typische Handbewegung, ne, so. Ne, 28 Bälle in der Luft, noch ein Stift in der Hand. Ja, das hat dann erstmal nichts mit unseren Eigenschaften zu tun, sondern die Anforderungen sind tatsächlich andere. Das wäre so eine Leitlinie für mich, auch wirklich hinzugucken, was müssen die Menschen denn leisten? Und stehen ihnen dafür die Ressourcen zur Verfügung. Und Ressourcen ist mehr als das, was in mir drin ist.
Da wollen wir gleich noch mal drauf gucken, weil ich würde gerne, bevor wir hier schnell werden, gerade noch mal, also ich will einfach sagen, was ich verstanden habe, was mir jetzt gerade wichtig ist. Sie haben gesagt, diese Drehung von der vom Produkt, nicht das fertige Produkt, sondern im Grunde die Marge, die vorgegeben wird, also die indirekte Steuerung eines Ergebnisses im Leistungsgeschehen, was auch immer wir produzieren, ist ein entscheidender Punkt. Darunter müsste sich dann ja aber, nennen wir das jetzt Leistungskultur, die sich da entwickelt hat, Ihr Begriff im Titel. Sie sagen aber, das, was Gesundheitskultur ist, ist ja eigentlich, was Sie jetzt gerade nennen, überhaupt nicht auf diese Bedingungen eingehend, sondern ist eher eine Individualisierung persönlicher, was weiß ich, also Befindlichkeiten, vielleicht sag ich es mal, oder Lust an irgendetwas, aber es hat ja keine, bei Kultur, denke ich, müsste es eine strategische Bedeutung haben. Gibt es eine strategische Bedeutung bei einer solchen indirekten Steuerungskultur in Betrieben?
Also der Begriff Kultur, also wenn man ihn strategisch wenden will, glaube ich, wäre ja die Einsicht, dass ich die nicht so ohne weiteres gestalten kann, dass sie was zu tun hat mit den Werten, die ich tatsächlich verfolge. Also meine ich das wirklich? Ich glaube, alle, die hier Gesundheitsmanagement machen, wissen vielleicht manchmal, dass sie so einen Auftrag haben, der heißt, es ist total super, dass sie das machen. Finde ich echt wichtig. Ja, ganz, wirklich toll. Darf nichts kosten und quatschen Sie mir nicht voll. Ja? Der Auftrag nennt sich Hamsterrad, ja? Und sieht von innen aus wie eine Karriereleiter, ist aber keine. Ja? Also sozusagen, also stimmt das tatsächlich? Und auch in Betrieben haben wir häufig eine Splittung bei Gesundheit, dass man eher sozusagen an individuelle Kompetenzen, auch der Begriff Gesundheitskompetenz legt das ja schon nahe, dass es um Kompetenzen geht, um Fähigkeiten, ne, alles um Ernährung zu wissen, Sport, Bewegung, das auch zu machen. Ich sage da immer ein bisschen despektierlich Bauch, Beine, Po. Das ist auch das, was die Beschäftigten damit verbinden. Also sie denken erstmal sozusagen an Angebote, die sich an den Einzelnen richten. Die Arbeitsschützerinnen und Arbeitsschützer wissen noch, dass das was mit Arbeit zu tun hat. Ja, da ist immer noch ein Fokus auf technische Aspekte. Und was wir alle wissen ist, dass uns psychosoziale Faktoren bei der Arbeit belasten. Also wer Streit mit seiner Chefin, seinem Chef hat und morgens im Prinzip heulend auf dem Bett sitzt, weiß, dass es ihn krank macht oder sie. Ja, oder wer eben Konflikte mit Beschäftigten hat. Das wird quasi getrennt wahrgenommen. Das wäre sozusagen schon mal ein erster Schritt zu wissen. Und eigentlich wissen wir das vom Gefühl her, ja, ob uns etwas gut tut oder nicht.
Ja, ich würde ganz gerne gerade auf den Punkt kommen, weil ganz häufig, also dieser Satz, der Fisch stinkt zuerst am Kopf und so, das kennen wir ja alles. Aber viele von uns, glaube ich, wissen, und man weiß es auch aus allen Studien, wie bedeutsam eigentlich die Führungsebene ist für das Wohlbefinden in den jeweiligen entweder Abteilungen oder Betrieben. Alle, die hier Chefinnenrollen oder Chefrollen haben, bitte mal selbst reflektieren, da wird ganz viel dran sein. Und alle die, die darunter leiden, wissen das auch. Nun, wenn ich jetzt sage, das Präventionsgesetz hat drei Säulen. Also das Präventionsgesetz, froh sind wir, dass es endlich mal unterschrieben wurde und Gesetzeskraft hat. Und es wird ja im Moment heftig immer weiter drum gestritten, wie die Richtlinien ausgearbeitet werden und so weiter. Hat aber drei Säulen. Die eine Säule ist das, was wir hier Verhaltensprävention nennen, soll nicht so wichtig sein. Die andere ist ein sogenannter Setting-Ansatz, müssen wir jetzt hier auch nicht bereden. Die dritte Säule, und die galt oder gilt im Rahmen der gesetzlichen Formulierung als bedeutsam, ist betriebliches Gesundheitsmanagement. Das heißt, an dieser Säule soll eigentlich ganz viel passieren. Und nun komme ich daher, ich sage jetzt mal, ich wäre irgend so jemand, bin bei Ihnen in der Hochschule, Sie sagen, ich soll bei Ihnen sowas machen. Und dann sage ich, wieso, aber eigentlich stimmt's bei Ihnen da oben nicht. Da schmeißen Sie mich doch sofort wieder raus. Also inwieweit ist das dieses zentrale Konfliktthema, was ich finde, es ist ein zentrales Konfliktthema in betrieblichen Zusammenhängen, eigentlich die Frage von Hierarchie und Möglichkeiten, dass Menschen ihre Arbeit so leben können, dass sie ihre Potenziale richtig auch rausarbeiten können.
Okay, also grundsätzlich, glaube ich, gibt es einen Selektionseffekt. Ich war mal auf einer Tagung, da hat jemand berichtet über Betriebsräte-Bashing. Ja, und ich dachte so, oh, das ist irgendwie unangenehm, peinlich, weil das sehr skandalös auch war. Und dann hat er einfach mal in die Runde gefragt, wer hat das schon mal erlebt. Ja, und einer nach dem anderen stand auf, also wie Unternehmen sich auch von Anwälten beraten lassen, wie sie ihre Betriebsräte fertig machen, bis dahin, dass sie auch krank werden. Darauf legen sie es auch an, damit sie keinen Widerstand leisten. Wenn Sie so eine Organisation haben, müssen Sie juristisch dagegen vorgehen. Dann brauchen Sie kein Gesundheitsmanagement. Also das ist so mein Beipackzettel Gesundheitsmanagement. Wo befinde ich mich, wenn Sie so eine Krankheit haben im Betrieb? Glaube ich, können Sie Gesundheitsmanagement nicht glaubhaft machen. Ja, und da gibt es auch Selektionseffekte, die kaufen sich keine Beraterin wie mich jetzt ein oder so. Ne? Das würden die nicht hören wollen. Der andere Teil ist, den wir jetzt hier bei uns im Institut auch vertreten und umsetzen, das wird ja gefördert auch mit der AOK Sachsen-Anhalt, ist ein Projekt, das heißt BGM im Dialog. Also ich glaube daran, dass es ein Aushandlungsprozess ist, weil es Interessenkonflikte gibt. Also der Unternehmer muss natürlich irgendwie gucken, dass er mit seinem Unternehmen am Markt bleibt. Ja? Die Ressourcen sind immer beschränkt, ja. Und eine Teilmenge könnte sein, dass Unternehmen merken, dass sie auch langfristig ein Risiko eingehen, wenn sie tatsächlich ihre Beschäftigten verschleißen. Also wenn wir einen Arbeitnehmermarkt haben, dann irgendwann ist klar, ganz ohne Personal wird es nicht gehen. Also ich muss mir diese Ressource tatsächlich erhalten. Und das ist der Raum, in dem wir versuchen, Dialoge einzuführen. Und wir achten sehr auf die Architektur der Projekte. Das heißt, wir machen Aufklärungsgespräche.
Vielleicht sagen Sie, wie Dialoge aussehen, wie genau, Sie das
genau,
meinen. Ne?
Genau, also es gibt zum Beispiel einen Workshop, wo wir erstmal mit der Führungsriege arbeiten. Und dann fangen wir an, das war vorhin schon mal genannt worden, Perspektivwechsel. Also wir glauben, dass wir alle sozusagen in sehr unterschiedlichen Welten leben. Ja? Und dass wir nur in Dialog, also ins gemeinsame Denken kommen, wenn wir einen Perspektivwechsel vornehmen. Also uns wenigstens für einen Moment in den anderen reinversetzen. Und wir machen das nur mit Workshop-Methoden, meinetwegen hier so vier Ecken, so Pinnwände, die aufgebaut werden, wo Fragen stehen, wo wir einmal sagen, was glauben Sie, sind eigentlich die größten Belastungen Ihrer Beschäftigten? Ja, und das füllen die Führungskräfte aus, denn die andere Frage ist, was sind eigentlich die Ressourcen Ihrer Beschäftigten? Und dasselbe fragen wir Sie auch in Ihrer Rolle als Führungskraft. Also wo haben Sie Ihre eigenen Ressourcen, aber was sind auch Ihre größten Belastungen als Führungskraft, Schrägstrich, was sind auch die Herausforderungen, die auf die Organisation zu kommen. Also wir wollen tatsächlich bei den wahrgenommenen Problemen auch aus Sicht von Führung anpacken, weil da liegt für sie der Nutzen. Und das meinen wir dann auch ernst. Ne? Und dann gibt es aber, manchmal machen wir die auch gemischt, die Gruppen, also auf jeden Fall Personalrat ist immer mit dabei, ja, oder Betriebsrat, aber vielleicht auch Beschäftigte, also auch gemischte Gruppen, weil das nochmal Aha-Effekte gibt. Und wir wiederholen das auch sozusagen mit Hierarchieebenen, wo wir Pilote machen wollen, und auch mit den Mitarbeiterinnen. Also wir wollen sozusagen aus beiden Perspektiven das sehen und wir wollen die ins Sprechen kommen. Also die müssen erstmal sich einigen, was ist eigentlich eine gemeinsame Wahrnehmung der Realität? Also worüber müssen wir eigentlich sprechen? Und das ist sozusagen das Methodische und auch die Haltung darin. Also Beteiligung würde ich hier sehr, sehr ernst nehmen, nämlich alle, die betroffen sind, tatsächlich im Dialog auch wirklich zur Sprache kommen zu lassen.
Aber das muss ich ja wollen als Arbeitgeberin, Arbeitgeberin. Ich muss das ja wollen und ich müsste an der Stelle betrieblich, also ich würde gerade nochmal die zwei Begriffe, manche sagen BGF, manche sagen BGM, also betriebliche Gesundheitsförderung oder betriebliches Gesundheitsmanagement. Das Management ist eine Leitungssache und die Förderung ist etwas, was ich dann quasi ausgestalten kann und dann delegieren kann. Ist das richtig dann in einem solchen Setting?
Da malt ja jeder sein eigenes Häuschen. Ne? Also die Krankenkassen würden sagen, BGM, es steht oben drüber, hat die Säule Arbeits- und Gesundheitsschutz, hat die Säule betriebliches Eingliederungsmanagement, hat die Säule freiwillige allgemeine Gesundheitsförderung, so nenne ich sie mal. Wenn man jetzt die Unfallkassen oder Berufsgenossenschaften fragen würde, würden die sagen, wir würden das Häuschen nicht so malen. Ich nehme es da tatsächlich mit dem Setting-Ansatz ein bisschen ernster. Also eigentlich könnte da auch Gesundheitsförderung im Sinne der Ottawa-Charta draufstehen. Also wir wollen den Betrieb sozusagen als gesundheitsförderliche einen Ort gestalten. Ja, also von daher könnte das auch oben drüber stehen, wenn ich es mit dem Arbeitsschutzgesetz mache. Ne, also ich finde, das ist der schönste, kürzeste Leitfaden ever. Ja, steht eigentlich alles drin. Systematisches Vorgehen, regelkreisbasiert. Maßnahmen entwickeln, Maßnahmen tatsächlich auch umsetzen, Klammer auf, wird gerne irgendwie vergessen, und Wirksamkeit der Maßnahmen auch überprüfen und dann geht es von vorne los. Und da steht, ich glaube, Paragraph 3 drin, dass der Arbeitgeber dafür eine geeignete Organisation zur Verfügung zu stellen hat. Und das wäre für mich eher die Klammer zu sagen, Gesundheitsmanagement ist die Art, wie ich das innerbetrieblich organisiere. Da ist der Arbeitgeber tatsächlich für verantwortlich. Das Präventionsgesetz mit anderen Gesetzen führt ja ein bisschen dazu, dass sie in so eine Art Arbeitsteilung kommen. Also Arbeitgeber muss laut Gesetz ja alles, was an Maßnahmen entwickelt wird, wenn die der Gefährdungsbeurteilung folgen, selber bezahlen. Ich glaube, daraus könnten auch Maßnahmen rauskommen, die Ressourcen fördern, ja, was dann aber die Krankenkassen vielleicht fördern dürfen. Also in der Realität gehört das zusammen, wo sich die Akteure aber kloppen, wer muss das jetzt bezahlen oder wer darf es bezahlen. Also von daher, da sind auch systemische Stolperstellen drin, aber von der Anlage her sagt das Präventionsgesetz, es muss ganzheitlich betrachtet werden, also auch die Arbeitsschutzstrategie soll mit berücksichtigt werden und Sie haben den Doppelbegriff Gesundheitsförderung und Prävention, also ich würde das immer zusammen betrachten, weil ich glaube, dass man das in der Realität eigentlich nicht trennen kann und dafür muss ich eben ein Prozedere finden. Mhm.
Frau Professor Pieck, wenn ich jetzt Ihre Auftraggeberin wäre, können wir ja mal spielen, ja? Also ich habe Sie beauftragt, bei mir gibt es Krankenstände in verschiedenen Abteilungen, sehr viel unterschiedlich. Ich würde Sie jetzt konkret fragen, also ich sage, wie viel wollen Sie haben dafür? Das möchte ich jetzt nicht von Ihnen beantwortet wissen, aber im Sinne von, was brauchen Sie, um diesen Job bei mir in meinem Betrieb ordentlich machen zu können? Also was würden Sie analysieren und mit was kann ich hinterher quasi umgehen?
Na, erstmal würde ich Ihre Veränderungsbereitschaft brauchen. Oh. Wenn Sie die nicht haben, brauchen wir nicht anfangen.
Also können Sie meine Veränderungsbereitschaft testen?
Ja, also der eine Test ist aus unserer Sicht oder in meiner Erfahrung tatsächlich Zeit. Also wenn wir sagen, wenn Ihnen das ernst ist, dann machen wir tatsächlich sowas wie Konzeptions- und Aufklärungsgespräche, wo wir in unterschiedlichen Konstellationen erstmal eine Bestandsaufnahme machen aus Sicht des Managements, des Auftraggebers. Warum brennt das eigentlich aus seiner Sicht? Und wo wir, also das ist jetzt der Luxus, sage ich mal, wenn man das an einer Hochschule macht. Wenn ich das verkaufen müsste, hätte ich die Strategie, ist egal, muss nur schnell genug weg sein, bevor es auffliegt. Ja? So, also das Betriebswirtschaft.
Wir spielen das ja jetzt hier nicht, weil wir wirklich ein Verkaufsgespräch machen, sondern nur um zu sehen, welche Vorgehensweise ist denn richtig.
Ne? Also das wäre die erste Nagelprobe, nimmt sich Führung Zeit, um eine Auftragsklärung zu machen. Das würde macht schon den Unterschied, weil ich schon in einem Dialog bin und überhaupt aus Sicht der Führungskraft sehen kann oder zumindest erahnen kann, wo haben die überhaupt eine Problemwahrnehmung, wo sie denken, da muss ich was ändern, weil es für mich sonst auch problematisch ist. Ja, dann natürlich auch die Bereitschaft, tatsächlich selber überhaupt Geld in die Hand zu nehmen. Das halte ich nach wie vor für ein Kriterium, was das zeigt. Das kann auch erstmal sein, dass überhaupt Personal zur Verfügung gestellt wird, was sich damit befassen darf, dass jemand eingestellt wird oder es jemanden gibt, der Zeitressourcen dafür bekommt. Dann sowas wie beteiligungsorientiertes Vorgehen, lassen die das überhaupt zu? Ja, und dann natürlich auch bei den Instrumenten, also wir würden ja immer eine Form von Erhebung machen, gerne auch mit psychosozialen Belastungen, also ganzheitlich, da kommt man meistens über Befragungsvarianten nicht drumherum, ist auch sinnvoll. Das ist die nächste Bissprobe, also darf über solche Themen gesprochen werden, wollen die in eine Analyse und sind sie bereit, auch Folgeprozesse zu machen? Und das, was wir auch immer machen, wir machen es kleiner. Also das klar ist, wir befragen jetzt nicht 2000 Leute, haben aber gar kein Geld für Folgeprozesse und auch gar keine Aufmerksamkeit in der Organisation, das zu bearbeiten. Also quasi pilothaftes Vorgehen und dann auf der Basis von Freiwilligkeit zu schauen, welche Abteilung, welcher Teilbereich möchte erstmal das Verfahren auch kennenlernen. Ja, weil die Organisation oder jeder Einzelne muss ja erstmal lernen, was bedeutet das denn? Ja, und wir machen auch den Test, ist Führung im Konfliktfall bereit einzuschreiten? Also wir haben das ja häufig, also Konflikte im Gesundheitsmanagement, ich kann das jetzt nicht beziffern, in wie viele Anteile hat das, aber es ist relativ hoch, dass es entweder eskalierte Konflikte im Team gibt, wo das ist seit 7 Jahren bekannt und keiner reagiert, oder es gibt eskalierte Konflikte mit der Führungskraft, also so Angstverhältnisse, ja, also wo die Leute krank werden, hohe Fluktuation, wo klar ist, diese Führungskraft ist problematisch, hat aber irgendwie vielleicht noch ganz gute Zahlen oder auch schon nicht mehr und keiner traut sich sozusagen eine Konsequenz zu ziehen. Das ist dann die ganz harte Bissprobe, wenn klar ist, dort ist keine Bereitschaft, in den Dialog zu gehen und auch was zu verändern, dann muss es eine Entscheidung geben. Und häufig bleibt die sozusagen aus. Dann hat man ganz viel analysiert. Die Wunden sind offen, das ist sichtbar, aber es passiert nichts. Und das ist sowohl für die Führungskraft sehr verletzend, ne, weil die das häufig ja ausblenden und eigentlich nicht sehen wollen. Und für die Beschäftigten natürlich auch eine angstbesetzte, krankmachende Situation. Also das wären so tatsächlich harte Bissproben, an denen man merken könnte, hier ist es jemandem ernst. Also lassen die sich auf einen Lernprozess ein. Wenn schon vorher feststeht, welche Maßnahmen wir haben wollen, wo wir tanzen sollen, ja, dann ist das schon Hinweis für, es gibt gar keine Bereitschaft, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
Ich habe das deswegen auch gefragt, Frau Professor Pieck, weil mit meiner Beschäftigung mit der gesamten Thematik es eigentlich genau da häufig bricht. Also eigentlich in der Frage von Führung und den Bedarfen, die da drin stecken und dem, was darf eigentlich rauskommen. Und ich habe mit Interesse den IGA-Report gelesen. Ich halte ihn mal hoch. IGA-Report 35 kann man, wer das nicht weiß, den kann man im Netz einfach bestellen, den Sie ja mitgeschrieben haben. In diesem IGA-Report, der den Namen hat, gesundheitliche Chancengleichheit im Betrieb, Schwerpunkt Gender, in Auftrag gegeben von den allen Krankenkassen hier in Deutschland, also Ersatzkassen, AOK, BKK und auch von der Unfallversicherung. Und da gibt es so Beispiele drin in diesem Teil, wo ich so dachte, um die Ecke gedacht, sind das spannende Beispiele. Vielleicht mögen Sie mal das Polizeibeispiel sagen, weil das ist echt um die Ecke gedacht.
Ja, also vielleicht erstmal so ein paar Leitplanken, an denen ich mich orientiere. Also die eine Leitplanke ist tatsächlich, was sind die wirklichen Belastungen und Ressourcen? Also nicht auf dem Blatt Papier, sondern tatsächlich. Ja, also weil es auch in Organisationen eine Arbeitsteilung gibt. Selbst wenn die gleiche Bezeichnung draufsteht, machen die vielleicht was anderes. Und zwar in Beruf und Familie. Also diesen Spagat hier sozusagen nicht aus den Augen zu verlieren und beides mitzuführen, dass dafür auch Raum ist und immer die Situation zu analysieren und nicht die Person. Also ich gehe niemals rein über Sie wissen doch, wie Männer sind und wie Frauen sind, weil dann sind wir sofort drin im Film, ja, haben uns eine eigene tiefe Grube gegraben und kommen aus den Stereotypen nicht mehr raus. Die würde ich gern vermeiden. Deshalb eher die Situation analysieren, die Erwartungshaltung, die Ressourcen, die zur Verfügung stehen, aber auch die Anforderungen in der Situation. In der Polizei war das so, es gab eine Frage, die wollten mal ein Genderprojekt machen, also sie hatten schon Gesundheitsmanagement und haben dann angefragt, ob ich mal das begleiten könnte, ob die Frauen nicht einen besseren Gefahrenradar haben als die Männer. Es geht um Widerstandshandlungen im Polizeieinsatz. Jetzt denkt man ja, die meisten Widerstände sind bei Demos, ja, oder gibt Keilereien von irgendwelchen Banden. Aber die meisten Fälle von Widerstand ist sozusagen ganz allgemeine Kontrolle. Fahrradfahrerin, darf ich mal Ihren Perso sehen? Und dann geht's schon los. Ja. Also sozusagen, das war so ein bisschen die erste Überraschung. Und die hatten sich überlegt, naja, wenn das immer sozusagen in Ausübung von Zwang, also entweder muss ich dann den aus der Tasche ziehen oder jemanden zu Boden ringen, wenn der aggressiv wird oder so, dann hat das natürlich ein Verletzungsrisiko. Das wollen die gerne vermeiden. Und die Idee war jetzt, das wissen die Frauen irgendwie besser, die kriegen das besser mit. So, und da habe ich gesagt, na, ich würde das theoretisch reformulieren. Ja, also ich würde erstmal schauen, haben eigentlich, also was sind überhaupt die Einflussfaktoren auf das Einsatzgeschehen? Ja, also was will mein Gegenüber von mir? Was sind die Anforderungen an die Beamtinnen und Beamten in der konkreten Situation? Dann habe ich mir überlegt, naja, es ist ja eigentlich ein Männerberuf. Ja? Vielleicht gucken wir mal drauf, was sagt eigentlich die Männerforschung, ja, Männlichkeitsforschung. Also wenn Männlichkeit sich herstellt über Wettkampf, ja, über Rangeleien, verbalen Schlagabtausch unter Männern, vor Männern und Frauen sozusagen sind die schmeichelnden Spiegel, ja, nach Bourdieu, die gucken so zu. Ja? Was heißt das sozusagen, wenn diese Spirale so in Gang setzt? Also da könnte man die Vermutung haben, dass Männer untereinander, also homosozial, wenn das die Konstellation ist, dass es vielleicht eher eskaliert und dass es eher deeskalierend wirken könnte, wenn eine Beamtin das Gespräch führt. Ja? Dass natürlich also die Erwartungen gar nicht die gleichen sind. Also an den Mann wird erwartet, dass er sich jetzt in den Wettkampf stellt, ja? Und die Frau wird gar nicht einbezogen. Das war eine Annahme, dass das was zur Eskalation beitragen könnte. Die andere Annahme ist das Gegenüber. Ja, da muss man sagen, in der Regel männlich, in dem Bereich, den wir untersucht haben, es war so eine Partymeile, in der Regel zu bis oben hin, ja, mit Alkohol und anderen Drogen und gewaltbereit und schon darauf eingestellt, Krawall ausüben zu wollen, dann ist mein Verhalten fast irrelevant. Mhm. Ja. Und jetzt, das wollten wir uns angucken, also wie sehen die Situationen eigentlich aus und haben einen Workshop gemacht mit Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten und haben das so ein bisschen im Sinne von Beinahunfällen gemacht und haben uns im Workshop erzählen lassen, was waren emotional belastende Situationen, die gerade noch mal so gut gegangen sind, also wo sie mit Zureden sozusagen erfolgreich waren und Situationen, wo es zu Gewalt kam. Ja, also jeder und jede hatte zwei Situationen und die haben wir auf Flipcharts visualisiert, uns erzählen lassen, auch die Abläufe uns angeguckt und haben gemeinsam nachher ausgewertet mit den Beamtinnen und Beamten, was waren da jetzt eigentlich Erfolgsfaktoren oder was hat es schwierig gemacht. Und da war so schön, manche sind so sensibel wie eine Distel, ja? Männer wie Frauen, also Kommunikationskompetenz spielt eine Rolle, aber das Zentrale war, wenn die sich im Gegenüber sozusagen festgefressen hatten, half eigentlich nur der Wechsel des Interaktionspartners. Und dann war es egal, ob Männlein oder Weiblein, das musste erstmal gewechselt werden. Und natürlich eine hochkomplexe Lage, wenn man jetzt sagt, ist ja auch ein bisschen Drogenszene, darf ich mal Ihre Papiere sehen? Und jemand dreht sich jetzt weg und jetzt kommen unflätige Worte, ich zitiere, ja, und macht so. Und ich komme jetzt zurück und sage, du Fotze, kriegst von mir gar nichts. Und sie wissen nicht, was holt der jetzt raus. Also erstmal, sie werden sofort beleidigt. Das müssen sie erstmal verarbeiten, ja. Und sie wissen nicht, kommen jetzt Papiere oder kommt ein Messer oder eine Pistole. Also so Sicherheitsaspekte, ja. Oder sie haben jemanden vor sich auf so einer Partymeile mit 100 Zuschauerinnen drumherum, alle vielleicht schon angetrunken und so ein 2-Meter-Mensch, der gerne Krawall hätte und sie selber sind ein Mann und eine Frau. der Mann auch wirklich gut trainiert. Sie entscheiden sich trotzdem für, wir lassen uns auf kein Gerangel ein, weil wir wissen nicht, wie die Umstehenden reagieren, ja, und sie kommen sozusagen nur durch Reden raus. Ja, und da haben wir eben nicht rausbekommen, Männer sind vom Mars, Frauen sind von der Venus, sondern wir haben uns die Situation angeguckt, was würden Männer und Frauen brauchen. Und es war auch, die erste Szene ist schon, dass eine junge Frau, so groß wie ich, ein bisschen besser trainiert, ja, sagte, also wird jemand geprügelt, die steigen raus, sagen hier irgendwie Polizei, aufhören. Der guckt hoch, sieht Polizei und schlägt sofort zu. Ja, also der Schutzfaktor Frau, Frauen schlägt man nicht, egal, ist Polizei, ich hau drauf. Ne? Und auch das ist ja sozusagen keine Eigenschaft von mir. Ja, also weil wir häufig in Eigenschaften. Also das war so ein Beispiel, wo wir das nochmal neu formuliert haben und wirklich geguckt haben, was passiert da eigentlich im Einsatzgeschehen. Und als Maßnahme kam auch sowas raus, dass sie gesagt haben, wir haben ganz viel Trainings, wie wir uns verteidigen mit irgendwelchen Griffen, mit und ohne Zettel und Papier. Also die erste Lektion war fallen lassen und dann ohne weitermachen. Das trainieren wir rauf und runter, aber wir trainieren eigentlich nicht deeskalierende Kommunikation. Ja? Und wir haben ganz lange gebraucht, es war super schwer in diesem Feld überhaupt irgendeine Form von Kritik, das ging gar nicht. Also man musste es wirklich unter Beteiligung ganz vorsichtig machen und haben einen Trainer gefunden, der dieses Motivational Guiding macht, was man auch hier nutzt zum Raucherentwöhnung oder so. Und das haben die sozusagen als Kommunikationsstrategie weiterentwickelt und trainieren das sozusagen in kollegialen Trainingsgruppen. Ja? Also ein völlig anderer Ausgang, weg von Eigenschaften, Männer sind so, Frauen sind so, sondern eher die Regeln sind anders. Ja? Also die Regeln, nach denen sowohl das Gegenüber reagiert, als auch die Polizeibeamten unterscheiden sich möglicherweise nach Geschlecht.
Ja, also vielen Dank für das Beispiel, auch weil es das Beispiel zeigt etwas, wie differenziert eigentlich in die jeweiligen betrieblichen Settings geguckt werden muss. Also da ist ja nichts übertragbar einfach, sondern die einzige Übertragbarkeit ist eigentlich eher, aha, die Polizei hat die und die Items und so vorzugehen oder kann so und so vorgehen. Mir war das insofern nochmal wichtig zu merken, es gibt nicht eigentlich so direkte Standardsetzungen, wenn man in den betrieblichen Alltag geht, außer die, die Sie eben genannt haben, als Leitplanken und als Analysekriterien. Ich würde jetzt gerne an dieser Stelle hier Schluss machen, weil alle die, die mit ihr weiter diskutieren wollen, können das. Also ich gehe nicht ins Auditorium, weil sonst würde noch mehr von ihrer Mittagspause wegkommen. Muss aber nicht bitte aufstehen, ein paar organisatorische Dinge noch gleich sagen. Vielen Dank, Frau Professor Pieck. Bitte. Ich kann von hinten nach vorne aufrollen. Das Fishbowl Nummer 5 ist mit Frau Pieck. Und die ganzen Fishbowls nach dem Mittagessen, und jetzt zum Mittagessen eine Klammer auf, Klammer zu, Sie müssen nicht immer nur hier vorne Schlange stehen, wie eben beim Kaffee, sondern in dem hinteren Flurteil ist das komplett alles nochmal aufgebaut. Ja, also streuen Sie sich in die Richtung nach hinten, sind Sie dann schneller dran, alle zusammen. Zurück auf die Fishbowls. Zu den Fishbowls kommen Sie, indem Sie denken, Sie gehen wieder raus. Das heißt, Sie gehen wieder runter bis zum Eingang und dann sehen Sie links eine Art gläserne Treppe hochgehen. Die führt automatisch zu den gesamten Fishbowl-Räumen. Und wir haben selbstverständlich, und das wissen Sie, 5 Fishbowls mit Frau Dr. Schorlemmer, die sich vielleicht gerade mal kurz hinstellt. Vielen genau. Vom Institut für Arbeitsmedizin, habilitiert sich gerade an der Charité Berlin. Carola Buri habe ich da hinten gesehen zu dem Thema Care-Arbeit. Wichtig gerade übrigens, was Sie auch oder beziehungsweise die Staatssekretärin heute Morgen gesagt hat, das Thema Care-Arbeit und übrigens ein wichtiger Teil bei der Care-Arbeitsfrage jetzt der professionellen Care-Arbeit, wie kriegt man diejenigen, die Teilzeiten, also die aufgrund der Belastung eigentlich rausgegangen sind, wie kriegt man die eigentlich vielleicht wieder in die Vollerwerbsarbeit, dann käme man wahrscheinlich ein ganzes Stück weiter, wenn Sie mich fragen. Dann haben wir nicht Frau Professor Adelheid Kuhlmeier, weil die ist erkrankt, hat aber eine bei ihr gut arbeitende, wichtig arbeitende Mitarbeiterin, Frau Andrea Butnick, geschickt. Ich weiß nicht, ob die schon da ist, Frau Butnick. Doch, da ganz hinten, seht ihr, da hat sie gewunken, die da hinten steht, von mir aus links, die das alles genau macht und gut machen wird, was mit Frau Kuhlmeier gemacht worden wäre. Frau Bürgel, die Autorin, Diplompsychologin, wo habe ich sie eben? Hatte ich sie ganz hinten, seht ihr, die winkt jetzt da gerade ganz. Mein Hinweis zu dem Fischbowl mit Frau Bürgel ist, die eher bei sich selbst gucken wollen, sind da richtig, meines Erachtens, bei dem, wie ich weiß, wie hier vorbereitet worden ist. Und Frau Pieck habe ich ja schon genannt. Und jetzt wünsche ich Ihnen einfach nur eine gute Mittagspause. Quatschen Sie viel miteinander. Und hinten sind die Poster in dem nächsten Raum. Da kann man ja dann auch mit dem Essen hingehen. Ah, der Fischbowl 1 ist hier. Ja, Frau Schorlemmer, der Fischbowl 1 ist hier. Nur die Fischbowls 2, 3, 4 und 5 sind oben. Also einmal runter und wieder rauf. Ja, genau. Der war so